ARD Sounds.
Auf einem Plateau hoch über der Saale wird sie bestattet, mit Blick über den Fluss. Die Schamanin von Bad Dürrenberg. Vor 9000 Jahren begraben, wird ihr Skelett 1934 gefunden und lange Zeit für das eines arischen Mannes gehalten. Weit verfehlt. Handelt es sich doch um die wohl einflussreichste Frau Mitteldeutschlands. Nun gibt es neue Erkenntnisse zu diesem historischen Krimi und Jahrhundertfund der Steinzeit.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Wir reden dieses Mal über einen ganz speziellen Fund, über was ganz Bedeutendes, nämlich die Schamanen von Bad Dürrenberg. Und man möchte ja irgendwie gleich so eine Art menschelnde Verbindung haben und vielleicht auch die Frage, wie sieht sie denn eigentlich aus, die Schamanen von Bad Dürrenberg? Denn kann man das denn überhaupt so gut nachweisen? Weil das kann ja auch immer schnell trügerisch sein, wenn man dann so Knochen quasi zum menschlichen Aussehen verbindet.
Ja, das kann trügerisch sein, aber mittlerweile ist die Genetik so weit, dass sie gewisse Hinweise, wie die Leute ausgesehen haben, liefert. Und vor 10, 15 Jahren haben Forscher vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena in einer großen Studie hunderte Genome untersucht von den ersten Europäern und haben dabei festgestellt, die ersten Europäer waren nicht weiß und blond, wie man das so vielleicht denken könnte. Und wie auch die Schamanin dargestellt wurde, also 2004 ist sie als hellhäutige, blonde und braunäugige Frau dargestellt worden. Heute ist sie dunkelhäutig, schwarzhaarig und hat blaue Augen.
Oh.
Und damit entspricht sie genau dem Typ der ersten Europäer. Also diese große genetische Studie hat ergeben, die ersten Europäer hatten helle Augen, blau, grün oder grau oder eben irgendwie so gemischt. Sie waren dunkelhäutig. Und sie waren schwarzhaarig.
Ah, sehr, sehr interessant. Und wir haben jetzt natürlich in diesem Grab, was 9000 Jahre alt ist, vor allen Dingen Knochenreste. Woher weiß man dann eigentlich, dass sie eine Schamanin ist?
Das sind Assoziationen und der Blick über den Tellerrand. Also man muss dann zu den Ethnografen gucken oder religionshistorisch gucken, was kann das gewesen sein, was sie alles mit im Grab hatte. Was bedeuten diese ganzen vielen Funde? Sie hatte viel mehr mit, als üblich war in so einer Zeit. Und ganz besonders das Geweih des Rehbocks, das ist ein Hinweis, weil solche Geweihe trugen und tragen sibirische Schamanen auch auf ihren Gewändern. Und das brachte sozusagen die Idee, wir gucken mal, könnte die Frau etwas Besonderes sein. Und es gibt ja auch noch interessanterweise auch wieder eine Frau, etwas älter aus Israel. Da ist eine Frau auch sehr aufwendig bestattet worden und die hatte eben auch so eine Geweihmaske bei sich. Aber man muss dann links und rechts gucken, also die Archäologie an sich, da gibt es natürlich keine Quellen, die sagen, also hier und keine Abbildung, die sagen, ein Schamane hat das und das und das mit ins Grab bekommen. Ne?
Aber das sind so genau diese ersten assoziativen Funde, Möglichkeiten auf jeden Fall, sehr, sehr wichtige Hinweise auch zu einer Schamanin. Aber vielleicht auch nochmal, man hat natürlich in einer gewissen Weise eine Vorstellung, was Schamanismus ist, aber vielleicht kannst du es trotzdem nochmal kurz erklären, weil da gibt es ja auch heutzutage vielleicht ein anderes Verständnis von.
Du stellst jetzt hier eine ganz schwierige Frage, weil es gibt natürlich viele wissenschaftliche Definitionen, die sich auch widersprechen, was Schamanismus eigentlich ist. Also Schamanen haben die Fähigkeit, sich in Ekstase, in Trance zu versetzen, das ist ganz wichtig. Sie können Hilfsgeister, meistens Tiere, herbeirufen und sie werden berufen. Also das ist kein Job, den man einfach so mal sich aussucht. Weil man sagt, das ist ein schön, da muss ich nicht so viel laufen, die anderen versorgen mich. Nein, da wird man berufen, weil man besondere Fähigkeiten oder Eigenschaften hat. Und dann gibt es eine Initiation. Und als Schamane muss man die Fähigkeit besitzen, in andere Welten zu reisen. Was wieder interessant ist, weil das setzt natürlich voraus, dass es Vorstellungen gibt, dass es nicht nur die eine Welt gibt, sondern auch eine Oberwelt oder eine Unterwelt oder wie auch immer die dann im Detail waren. Da gibt es ja keine Überlieferung aus der Zeit. Aber das ist sozusagen das, was Schamanismus ausmacht. Und Schamanen erkennt man zumindest heute an einer speziellen Ausrüstung. Denn für diese Reise in die Anderwelt, da brauchen sie Schutzkleidung. Harald Meller sprach im Interview davon, Das muss man sich wie eine Art Raumanzug vorstellen.
Und wenn aber man weniger sich, Aluminium, wie man es heute
ja,
machen würde.
Sondern aber wenn man sich die heutigen Rekonstruktionen der Schamanin von Halle anguckt, dann sieht man ihr Gesicht ja kaum, weil sie eine Maske auf hat, so ein Tier drüber, Eberzähne vor ihrem Gesicht hängen und dann andere Zähne, so eine Fransen bilden, die bis zur Nase runtergehen. Und das ist zum Beispiel ganz typisch für Schamanenkleidung. Diese Fransen, dieser Fransenvorhang soll nämlich vor dem bösen Blick von Dämonen schützen. Also das sind so Hinweise, die man hat. Deswegen auch diese Zähne, die ja aufgefädelt waren, die man dort gefunden hat. Das sind auch wieder Hinweise. Die Frau hatte eine besondere Funktion und das war die vermutlich einer Schamanin.
Und ich würde mal sagen, die ganze Geschichte zur Schamanin von Bad Dürrenberg, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Vielleicht sogar 100 Frauen und Männer versammeln sich vor 9000 Jahren, mitten in der Nacht, auf einem Plateau hoch über der Saale. Sorgsam haben sie in den Stunden und Tagen vorher eine runde Grube ausgehoben, diese dann achteckig vertieft.
Draußen steht wahrscheinlich ein großer, sehr schön geflochtener Korb, der innen ausgekleidet ist mit einem ganz weißen, schönen Verputz, der völlig glatt ist.
Harald Meller, Direktor des Landesamtes für Archäologie in Sachsen-Anhalt.
Und da sitzt die Schamanin aufrecht in Hockstellung im vollen Ornat mit Federn, mit Fellen, mit ihrer Maske und mit zahlreichen Beigaben. Und sie wird dann ins Grab versenkt.
Und da bleibt sie bis 1934, als der Kurpark von Bad Dürrenberg einen neuen Springbrunnen bekommt und eine Wasserleitung dafür gegraben wird. Am 4. Mai stoßen die Arbeiter auf rot verfärbte Erde und Knochen. Aus Halle hastet Wilhelm Henning, Konservator des Landesmuseums für Vorgeschichte, nach Dürrenberg und birgt in aller Eile den Fund. Denn am Fontäneneröffnungstermin am nächsten Tag lässt der Gauleiter nicht rütteln. Das gut erhaltene Skelett kommt ins Vorgeschichtsmuseum Halle und wird anhand des Schädels als männlich identifiziert. Und weil im Grab ein glatt poliertes Steinbeil liegt, ist klar, ein jungsteinzeitlicher Krieger, der lang gesuchte arische Ahne der Deutschen. Wenige Wochen vor dem Fund schreibt der Hallenser Prähistoriker Friedrich Karl Bicker, Hauptaufgabe der deutschen Archäologie sei der Nachweis, dass die Arier sich bodenständig in Deutschland entwickelt hätten. Und so wird aus einem Frauenskelett ein männlicher, arischer Vorfahr der Deutschen. In den 1950er Jahren wird die Fehldeutung korrigiert. Auch die Datierung verschiebt sich 2000 Jahre nach hinten. Aus einem jungsteinzeitlichen wird ein mesolithisches, ein mittelsteinzeitliches Grab, das circa 9000 Jahre alt ist. Die DDR-Archäologen schreiben ganz nüchtern vom Bad Dürrenberger Rötelgrab und von der Doppelbestattung. Denn im Grab finden sich auch Knochenreste eines Säuglings, die von den Nazi-Archäologen geflissentlich ignoriert werden. Mit neuen Untersuchungen seit den 1990er Jahren wird aus der Frau die Schamanin.
Sie hat die verschiedensten Tiere pars pro toto dabei. Das heißt, von einzelnen Tieren einzelne Knochen, von einem Biber, von einem Igel, dann hat sie Schildkröten dabei und sie hat Tiere des Waldes dabei, aber auch Tiere, die, sagen wir mal, so mit Schamanismus ganz gut funktionieren, die in mehrere Sphären leben, wie zum Beispiel der Kranich, der im Wasser lebt, der in der Luft lebt, der auf der Erde lebt, die Schildkröte, die im Wasser sein kann, die auf der Erde sein kann, der Igel, der auf der Erde ist, der unter der Erde ist, also so die Gestalt und die Lebensräume wechseln können. Und sie hat natürlich neben diesen Tieren noch ganz besondere, seltene Sachen dabei, die ganz außergewöhnlich sind. Nicht ein Steinbeil in dieser Zeit, das hat niemand eigentlich im Grab. Das Gleiche betrifft natürlich diese Maske, nicht? Das ist so eine Maske, wie sie im Grunde sibirische Schamanen heute noch tragen.
Gefertigt aus dem Gehirn eines Rehbocks bringt sie die Archäologen auf die Idee, nicht einfach ein besonders reich ausgestattetes Grab vor sich zu haben, sondern das einer Schamanin. Erst der Blick über den archäologischen Tellerrand mit ethnografischen und religionskundlichen Vergleichen macht aus dem Rötelgrab von Dürrenberg ein Schamanengrab.
Und das ist ja das Unheimliche, wenn Sie sich so ein Schamanengewand anschauen, wie wir es in der Ausstellung zeigen, dann haben Sie ein Gewand, an dem hängen menschliche Wirbel, an dem hängen einzelne Kleingegenstände und Knochen, an denen hängt eine Schildkröte. Und da hat man eine Maske mit einem Fransenvorhang, häufig auch mit Knochen oder Federn, so wie das bei uns ist.
Eine schamanische Tracht hat sich nicht erhalten, aber alle von Harald Meller aufgezählten Bestandteile sibirischer Schamanenkleider finden sich im Dürrenberger Grab. Allerdings sind die ältesten Berichte über Schamanen gerade mal 300 Jahre alt. Kann man das Jahrtausende zurückprojizieren? Ist Schamanismus eine uralte Religion? Fragen, die kontrovers diskutiert werden. Es gibt jedoch neue Belege, dass die Frau aus dem Rötelgrab eine ganz besondere Rolle innerhalb ihrer Gemeinschaft hatte. Musik. 2019 wird noch einmal gegraben. Das Gelände des Kurparks wird für die Landesgartenschau umgestaltet und die Archäologen nutzen die Chance zu schauen, ob bei der Notbergung 1934 nicht das eine oder andere übersehen worden ist. In zwei großen Erdblöcken von 8 Tonnen Gewicht kommt das gesamte Erdreich rings um die Fundstätte nach Halle ins Labor.
Das ist dann so, dass wir hier uns nicht immer im Bereich der Standardverfahren bewegen, die die Archäologie sonst anwendet. Von daher hatte das Ganze etwas durchaus Experimentelles an sich.
Andreas Siegel ist der Grabungsleiter. Bevor er die Erde Schicht für Schicht von den Blöcken abträgt, erwärmt er den ganzen Erdblock und sucht mit Wärmebildkameras nach Auffälligkeiten, ebenso nach magnetischen Veränderungen. Beides liefert Anhaltspunkte für Eingriffe in den Boden, auch wenn sie vor Jahrtausenden passiert sind. So sieht er, das Grab ist viel größer und viel komplexer konstruiert als 1934 dokumentiert.
Es gab einen größeren oberen Bereich einer ovalen Grube, von der man dann ausgehend noch eine tiefere Grube angelegt hat. In diese tiefere Grube wurde dann wir nennen es Einbau hineingebracht, das heißt also einmal ein Flechtwerk, um diese untere Grube gegen Nachrutschen zu sichern, weil das sehr lockere, kiesige Schichten waren. Und dann hat man noch ein zweites Flechtwerk eingebracht, das letztendlich dann mit einer mineralischen Auskleidung, einer Art Putz versehen wurde.
Andreas Siegel findet viele kleine Putzreste, dazu Feuersteinklingen, durchbohrte Tierzähne von Wildschwein und Auerochs. Die Zahl der Feuersteinspitzen verdoppelt sich. Entdeckt auch fehlende Skelettteile der Frau. Sie liefern ein entscheidendes Puzzleteil, warum sie als Schamanin interpretiert wird. Als solche wird sie zwar schon seit den frühen 2000er Jahren bezeichnet, doch erst die Halswirbel, die bei der Nachgrabung gefunden werden, liefern anatomische Belege für diese Deutung, meint der Anthropologe Jörg Orschied.
Was natürlich auffällt, sind natürlich diese Anomalien, die sie hat, eben im Bereich der Schädelbasis und der ersten beiden Halswirbel.
Die beiden oberen Halswirbel sind nicht vollständig ausgebildet, haben dafür ungewöhnliche knöcherne Haken. Eine Deformation am Schädel, die früher als Enthauptungsspur gedeutet wurde, rührt von einem Blutgefäß her. Es verläuft bei der Frau anders als üblich.
Das alles ist eine Situation, die dazu führt, dass das Blutgefäß, eine der beiden großen Arterien, die ins Gehirn gehen, also die großen Blutleiter, hier abgeklemmt werden können, wenn sie eine bestimmte Position des Kopfes einnimmt. Das heißt, sprich, wenn sie den Kopf nach hinten und leicht dreht, dann wird diese Arterie abgeklemmt.
Eine der möglichen Folgen ist Nystagmus, ein irres, wirres Augenrollen und Flackern.
Das kann man nicht simulieren. Das ist etwas, was auch relativ unheimlich aussieht, wenn man Personen sieht, die sowas haben. Und das ist jetzt eine Theorie, dass das natürlich vielleicht zu ihrem Status als Schamanin, so deuten wir ja dieses Grab, beigetragen hat. Dass man sie vielleicht auch ausgesucht hat, als Person diese Position einzunehmen, ja, weil sie diese Eigenschaft hatte. Die wird sie wohl gehabt haben, schon natürlich schon als Kind und ist sicherlich zufällig dann auch aufgefallen.
Noch etwas unterscheidet die Frau von ihren Zeitgenossen. Nur auf den ersten Blick ist ihr Gebiss makellos, vollständig und die Zähne beneidenswert weiß. Doch die beiden oberen Schneidezähne sind schräg nach hinten massiv abgeschliffen, sodass die Nervenhöhlen bloß liegen. Das sei kein Zufall, meint Jörg Orschied.
Dieser Abschliff ist sozusagen aktiv gemacht worden.
Nur von wem? Von anderen bei einem Schmerzritual, wie man es von Schamanen und Medizinmännern kennt? Möglich, aber nicht beweisbar. Dagegen spricht für Jörg Orschied, dass man es nicht sieht, wie es bei solchen Manipulationen sonst üblich ist.
Am wahrscheinlichsten finde ich aber immer noch die Möglichkeit, dass eben eine im Prinzip exzessive Nutzung dieser beiden Frontzähne war. Das heißt, sie hat irgendeine Aktivität ausgeführt, die eben schräg nach oben zum Gaumen gerichtet war, irgendwas geschabt in dieser Art. Und das muss sehr intensiv gewesen sein, dass eben der Zahn so abgenutzt ist.
Ein Leben mit offenen Nervenhöhlen muss schmerzhaft gewesen sein und nicht ungefährlich. Doch die Zähne entzünden sich nicht. Hat die Schamanin Heilkräuter genutzt? Auf jeden Fall ist die bei ihrem Tod 30- bis 40-jährige Frau bestens ernährt und gesund.
Was bei ihr aber sofort auffällt, ist, dass sie, ich würde jetzt nicht sagen generell sehr grazil ist, aber sie hat kaum Muskelansätze. Und das ist erstaunlich. Wenig Beanspruchung ist da sichtbar. Sie ist eine Person gewesen, die nicht unbedingt dem üblichen Muster, Verhaltensmuster von Jäger- und Sammlerbevölkerungen entspricht. Das heißt, sie war nicht ständig unterwegs. Sie hat gerade ihre unteren Extremitäten nicht besonders stark belastet, die oberen auch nicht.
Noch so ein Punkt, der für eine Sonderrolle in der steinzeitlichen Gemeinschaft spricht. Ebenso wie das aufwendig und sorgsam hergerichtete Grab und die außergewöhnlich vielen Beigaben. Nadeln und Ahlen aus Knochen nimmt sie mit auf die Reise ins Jenseits. Feuersteinklingen und Spitzen, einige in einem aufwendig bearbeiteten Kranichknochen als Transportdose. Durchbohrte Zähne von Eber- und Auerochs, durchstoßene Muschelschalen zeugen von Schmuck, den die Frau trägt. Dazu die Knochen von Biber, Kranich, Igel. Das alles ist schon seit 1934 bekannt, auch wenn Andreas Siegel bei der Nachgrabung noch viele weitere Knochen und Feuersteingeräte gefunden hat.
Dadurch, dass wir uns in den Resten des Grabes bewegt haben, entwickelt man, glaube ich, sehr verstärkt Ideen, was kann man noch alles machen, um aus den Resten Informationen herauszuziehen.
Vielleicht gibt es noch irgendwelche Spuren von Pflanzen, die natürlich im Unterschied zu Knochen und Zähnen längst vergangen sind. Eine erste Versuchsreihe ist negativ. Zu wenig Blütenstaub hat die Jahrtausende überdauert. Doch Andreas Siegel hat eine Idee. Vielleicht sind die Pollen ungleich im Grab verteilt. Womöglich finden sich mehr Pollenspuren im Kopfbereich der Frau.
Es hat sich dann im Verlauf der Analysen herausgestellt, dass es also eine bestimmte Verteilung der Pollen gab und dass es im Grunde genommen ganz bestimmte Pflanzen waren, die hier als Pollen aufgetreten sind. Und es sind zum Teil also Pflanzen mit durchaus attraktiven Blütenständen und es sind auch Pflanzen, die sozusagen traditionell in der Heilkunde verwendet werden.
Pollen vom weißblühenden Mädesüß, der gelben Königskerze und dem gelben Hahnenfuß, vom blau-violetten Teufelsabbiss finden die Wissenschaftler im Kopfbereich. Mit Birke, Hopfen und Frauenmantel auch Spuren von Pflanzen aus der Volksmedizin. Aber auch Grünalgen. Sie bringen den Archäologen auf eine weitere, optisch nicht sichtbare Spur.
Wir haben zum Beispiel auch versucht nachzuweisen, ob es Reste von organischen Materialien wie Pflanzenfasern, Tierhaare oder Federn gibt. Da gibt es eine Wissenschaftlerin in Finnland, die hat sich darauf spezialisiert und hat das auch speziell bei mesolithischen Bestattungen gemacht.
Sie hat auch das Dürrenberger Grab untersucht. Tatsächlich finden sich im Kopfbereich und nur dort Spuren von Tierhaaren, Pflanzenfasern und Vogelfedern, darunter Gänsen, von denen die Grünalgen kommen. Trägt die Tote im Grab ihre Schamanenmaske aus Wiesentleder mit Federn verziert oder ist sie in einen Umhang aus Leder gehüllt? Oder stammen die Spuren von einem Säugling, der neben ihr gelegen hat? Nur 6 bis 8 Monate ist das Kind geworden, geflissentlich ignoriert. Bei der Deutung des Grabes als Kriegergrab rückt es in den 2000er Jahren in den Fokus, als es mit DNA-Tests möglich ist, Abstammungsverhältnisse herauszufinden. Entgegen erster und naheliegender Vermutungen ist es nicht das Kind der Schamanin, sondern nur im 4. oder 5. Grad verwandt. Noch rätselhafter wird es, als Jörg Orschied 2 zunächst als Rehwirbel bezeichnete Knochen aus dem Grab als kindliche Brustwirbel erkennt.
Es gibt keine weiteren Knochen, die zu diesen Individuen gehören. Nur diese beiden Wirbel. Und der Clou an der Geschichte ist eigentlich der, dass die genetische Untersuchung festgestellt hat, dass das sind nämlich alles Brüder. Das sind Brüder und das eine ist sogar ein Zwilling. Zu dem Säugling.
Zwischen 2 und 6 Jahre alt ist der Zwillingsbruder, als auch er stirbt. Der dritte Bruder ebenso alt. Ob er vor oder nach den Zwillingen geboren wurde, lässt sich mit den heutigen Methoden nicht feststellen. Plötzlich sind im Grab also Knochen von 3 Kindern statt einem. Und für die Archäologen stellen sich neue Fragen.
Das heißt, wenn das Kind gleichzeitig mit der Schamanin reinkommt, muss der Wirbel des Zwillings Jahre später reinkommen, denn er wird ja älter. Oder aber der Säugling muss als eine Mumie reinkommen und der Zwilling stirbt vielleicht gerade da. Oder beide waren vielleicht schon tot und der eine kommt als Wirbel rein, der eine kommt als Mumie rein. Und es zeigt uns, vor welchen Schwierigkeiten wir stehen, die Bestattungsvorgänge zu verstehen.
Die gruftähnliche Grabkonstruktion ermöglicht es auf jeden Fall, Knochen auch Jahre später noch zu deponieren.
Das ist für uns heute eine fremde und sonderbare Welt. Für die Menschen dort war es normal. Die Menschen dachten in völlig anderen Kategorien. Wir wissen nicht, was mit den anderen Knochen geschah.
Was die Archäologen aber wissen, die Menschen der Mittelsteinzeit sind nicht weniger fantasievoll als wir heutzutage, was Bestattungsformen angeht. Da gibt es Gräber in Seen, auf Hügeln, in Höhlen. Manche Tote werden verbrannt, andere vergehen an der Luft, es werden Körperteile abgetrennt. Die Toten liegen auf dem Rücken, seitlich mit angewinkelten Beinen, oder sie sitzen wie die Schamanen in Hockstellung. Doch niemand in dieser Zeit hat ein so reich ausgestattetes Grab wie die Frau aus Bad Dürrenberg. Auf einem Plateau, hoch über der Saale, wird sie bestattet, mit Blick über den Fluss.
Und zwar in Anwesenheit einer relativ großen Gruppe, die aus ganz Mitteldeutschland wahrscheinlich zusammenkommt. Vielleicht 90, 100 Leute, die dort sind. Und da finden dann Festessen statt. Reste davon findet man auch im Grab. Dort finden Feiern statt, Tänze, Musik. Denn die Schamanin war wahrscheinlich die bedeutendste Frau ihrer Zeit, vielleicht in ganz Mitteldeutschland.
150, vielleicht sogar 200 Kilometer wandern Menschen, um der Frau die letzte Ehre zu erweisen, nachweisbar an den Feuersteinklingen und Spitzen, die sie ihr ins Grab legen. Von noch weiter her kommen die durchbohrten Schneckengehäuse, die der Säugling als Kette um den Hals trägt, weiß Jörg Orschied.
Das sind fossile Schnecken. Das sind keine damals lebenden Schneckenarten, sondern die sind fossil und die gibt es nur im Steinheimer Becken. Und das Steinheimer Becken ist 400 Kilometer entfernt. Das ist in Baden-Württemberg, in der Nähe von Stuttgart. Das heißt, irgendjemand hat die gesammelt, hat die mitgebracht oder sie haben sie getauscht. Das heißt nicht notwendigerweise, dass jemand aus dieser Gruppe da war, sondern die sind eben im Umlauf.
Globaler Handel vor 9000 Jahren und ein Beleg für die Mode der Zeit. Ebenso wie ein rot verfärbter Hirschknochen, benutzt womöglich als Schminkstift. Passend dazu entdecken die Archäologen an Schildkrötenpanzern im Grab rote Farbspuren. Rot, ist es auch damals schon die Farbe des Lebens? Auf jeden Fall wird reichlich Rötel im Grab verwendet. Beeindruckender und wichtiger noch für die herausragende Stellung der Frau ist eine Entdeckung Andreas Siegels, als er die Erdblöcke im Labor mit Magnetometern und Wärmebildkameras analysiert. Vor der Grabgrube, sozusagen im Blickfeld der Frau, entdeckt er eine zweite Grube, und in ihr einen kleinen Steinamboss und zwei Hirschgeweihmasken.
Also die beiden Befunde würden sich, wären sie zeitgleich gewesen, praktisch an der Erdoberfläche fast berührt haben. Sie ist einige hundert Jahre jünger, das belegen die C14-Daten, die man von der Maske gemacht hat.
Es sind mächtige Geweihe, 12 oder gar 16 Ender, die gekürzt und zu Masken umgearbeitet wurden. Spuren von organischem Material auf einer Sandsteinplatte lassen vermuten, womöglich wurden ganze Gewänder 200 oder gar 600 Jahre nach dem Tod der Schamanin hier niedergelegt. Das zeigt, die Erinnerung an diese Frau bleibt über Jahrhunderte lebendig.
Diese Gewänder werden niedergelegt in Erinnerung an die Schamanin, wahrscheinlich damit die Schamanin hilft. Die anderen Schamanen könnten ja sagen, wir sind genauso mächtig, wir kriegen das hin, aber sie scheint so wichtig gewesen zu sein, dass normale Schamanen oder Schamaninnen immer noch die Hilfe dieser, sagen wir mal, Überschamanin brauchen.
Das ist wohl das Eindrucksvollste. Über Jahrhunderte hinweg erinnern sich Menschen an diese Frau. Kommen die hochmobilen Jäger und Sammler immer wieder zum Grab zurück? Ist es für sie gar eine Art Heiligtum?
Ja, wir haben den Rest eines Pfostenloches gefunden, in dem ein Pfosten gestanden haben könnte. Wir konnten das nicht 100% sicher mit dem Grab in Verbindung bringen, weil es verschiedene andere jüngere Befunde gibt. Wir gehen aber davon aus, dass dort ein Pfostenloch ist, in dem ein Markierungspfosten steht. Wir kennen sowas aus anderen Gräbern, zum Beispiel in Irland, wo es solche Markierungen gibt. Und es muss so eine Markierung gegeben haben. Wahrscheinlich ist die Markierung zuallererst ein Erdhaufen, denn wenn man das Grab gräbt, dann bleibt Erde übrig und die wirft man dann auf. Dann hat man also so einen kleinen Hügel und wahrscheinlich ist in Verbindung mit dem Hügel ein Holzpfosten, der aber dann auch erneuert werden muss in der Zeit. Das heißt, man muss das Grab pflegen, man muss immer wieder hinkommen.
Und man muss sich noch erinnern, über Generationen und Jahrhunderte hinweg. In einer schriftlosen Zeit müssen Geschichten über diese besondere Frau immer wieder am Lagerfeuer erzählt worden sein.
Wir wissen, dass in schriftloser Zeit Überlieferungen konsistent funktionieren, zum Beispiel von keltischen Druiden. Die Kelten schreiben aus kulturellen Gründen nicht. Das ist die Kulturtechnik der Römer. Das übernehmen sie nicht oder der Griechen. Aber die Römer beschreiben, dass sie Druiden haben, die die heiligen Gesänge auswendig lernen und die bis zu 10, 20 Jahre lernen, um all das auswendig zu lernen, was notwendig ist. Nicht? Ich schließe nicht aus, dass es sowas gibt. Auf alle Fälle muss man sich wirklich Gedanken machen, wie es dazu kommt, dass so eine lange Verehrung vor Ort möglich ist.
Die jetzt ihre Fortsetzung findet in der neu gestalteten und aufwendigen Ausstellung im Museum für Vorgeschichte Halle für die wichtigste Frau Mitteldeutschlands von 9000 Jahren.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Als die Welt noch magisch war, die Schamanin von Bad Dürrenberg. Charlie, als die Welt noch magisch war, könnte man jetzt natürlich auch sagen, sie könnte ja auch heute noch magisch sein, weil es gibt ja auch immer noch Schamanen heutzutage.
Ja, gibt es. Aber heute hat es ja so einen esoterischen Touch. Damals war es irgendwie normal und eben die frühe Form von Religion vermutlich. Also, da es keine schriftlichen Überlieferungen gibt, kann man das ja nur mutmaßen, vergleichen, wie gesagt, zu anderen Jäger-Sammler-Kulturen, die es heute noch gibt. Und dann kann man mutmaßen, es gab sowas. Also es gibt ja auch die Theorie, der Mensch hat ein religiöses Gen. Ohne Religion gibt es keine Menschheit. Und er versucht immer irgendwie, sich zu erklären, was in der Welt passiert. Und dann wird die Welt eben schnell belebt. Mensch, ja. Tiere, Pflanzen. Ja.
Es ist natürlich auch spannend zu sehen, also wo gliedert man sich quasi ein, ne, in so eine Art Weltordnung und vielleicht auch die Idee von, wie nimmt man die Wachwelt wahr? Und ich glaube, das kann noch sehr anders gewesen sein in dieser Zeit, in dieser Steinzeit. Also dass so diese Wachweltträume, dass es noch ganz anders wahrgenommen wurde als heutzutage natürlich in unserer durchgetakteten Welt mit elektrischem Licht, mit quasi nicht diesem Rhythmus von Tag und Nacht und all dem. Also das kann noch ganz, ganz anders damals gewesen sein, was ich natürlich spannend finde und was ich sehr gerne wissen würde, wenn ich Mäuschen spielen dürfte in der Geschichte ist, wie sich diese Gesänge oder wie diese Überlieferungen waren, die sich ja trotzdem noch, nachdem die Schamanin begraben wurde, immer noch das Wissen weitergetragen wurde. Also wenn man das mal so annimmt, ne, dass da noch Gewänder 600 Jahre oder 200 Jahre nach dem Tod der Schamanin da niedergelegt wurden in dieses Grab, dass diese Erinnerung an sie vielleicht wirklich noch so lange Bestand hatte. Also das fände ich schon spannend zu wissen, wie das genau funktionierte.
Das finden, glaube ich, alle ganz spannend. Aber es gibt keine Aufzeichnung. Allerdings gibt es gewisse Hinweise. Harald Meller hat mir gesagt, naja, wenn man sich das anguckt, da fällt ihm als erstes die Ilias ein oder die Odyssee. Mm. Die erzählt von Geschichten, die auch 500 Jahre, 600 Jahre zurücklagen, bevor Homer sie aufgezeichnet hat oder bevor sie von den Griechen aufgezeichnet wurden. Erzählt also auch von Sachen, die es in Griechenland nicht mehr gab. Das heißt, man hat auch dort Geschichten über 500 Jahre erzählt. Und die hat man in Hexametern erzählt, weil Reime in fester Rhythmus kann man sich leichter merken und die kann man schwerer variieren.
Schwerer variieren, das ist natürlich auch noch ein
Punkt. Ja, das finde ich auch, das ist ein ganz interessanter Punkt. Weil jeder weiß, wenn ich jetzt hier gesagt hätte, heute Aufzeichnung, Linda und ich hätte dir nicht eine Mail geschrieben, sondern hätte jemanden Bescheid gesagt, der dich kennt und der hätte dann einen Arbeitskollegen und der Arbeitskollege deinen Mann und dann hier, also ob wir dann zusammengekommen wären oder was völlig anderes rausgekommen wäre, ob du dann gewusst hättest, wir reden über die Schamanen um die und die Zeit. Jeder kennt ja dieses Prinzip der stillen Post, ne? Mhm. Und wenn man das über 500 Jahre sich vorstellt, sind ungefähr 16 Generationen. Das hätte eigentlich nicht funktioniert. Also von daher überzeugt mich das auch, dass das irgendwie rhythmisch sein muss.
Ein fester Reim hält die Informationen zusammen.
Genau. Wir haben dann also in Sachsen-Anhalt nicht nur die Himmelsscheibe und die Schamanin als Unikate, sondern leider nicht nachweisbar, auch ein Vorläufer der Ilias.
Naja, aber die Idee ist natürlich schon spannend und wie sich die Information weitergetragen hat. Und ich meine, du hattest das ja auch schon so kurz angesprochen, aber auch, sag ich mal, wenn wir bei Platon gucken, ne, auch Sokrates fand ja das Schreiben, also der stand dem ja sehr, sehr skeptisch gegenüber und hat ja auch schon gesagt, naja, wer aufschreibt, das macht faul, ne, das macht den Geist faul und würde das Gedächtnis schwächen, ja, weil die Menschen sich weniger anstrengen. Also...
Gut, wir kommentieren nicht die heutige Situation.
Genau, ich wollte schon sagen.
Aber das stimmt. Es ist natürlich, es ist eine Wahnsinnsleistung. Sich so, jeder, der wie ich in der Schule noch Balladen von Schiller und Goethe auswendig lernen musste, weiß, wie schwer das ist, dort so sich 5, 6 Strophen zu merken. Also für mich völlig unvorstellbar, sozusagen die Ilias auswendig zu lernen.
Ja.
Aber offensichtlich hat es funktioniert.
Um nochmal auf die Schamanin dann zurückzukommen von Bad Dürrenberg. Also einmal natürlich, wie wichtig oder bedeutend sie gewesen sein muss. Und dann finde ich auch diese Spuren, die wir haben, was für ein Großereignis diese Bestattung ja auch gewesen sein muss. Also nicht nur die Grabbeigaben, sondern auch halt wirklich, wie viele Leute damals schon dabei waren, oder? Also ich finde so diese Spuren, das stelle ich mir sehr, sehr interessant vor, was das für ein Großereignis gewesen sein muss.
Ja, da bin ich auch immer wieder baff, was die Archäologen aus solchen Feuersteinspitzen, aus Muscheln, aus den Knochen rauslesen. Also das ist für mich unglaublich. Man muss sich ja vorstellen, Gemeinschaften damals bestanden aus 20 bis 30 Individuen. So, und wenn dort dann 80, 100 gekommen sind, heißt das, es sind ja mindestens 5 Gemeinschaften, die gekommen sind. Und das ist ja nicht so das Nachbardorf, was 2 Kilometer weg ist, sondern es waren ja Jäger und Sammler, die umherstreiften, die große Areale hatten. Also musste sie erstmal die Botschaft verbreiten und dann mussten die Leute kommen. Also das ist schon auch logistisch eine Meisterleistung, was damals passiert ist und zeigt, wie wichtig die Frau war und wie schnell sich offensichtlich dann trotz allem die Botschaft verbreitet hat. Denn zumindest von den Knochen, es gibt keine Hinweise, dass die Frau erst noch längere Zeit draußen gelegen hat und dort schon so ein bisschen verwest ist oder irgendwas.
Ach, das kann man auch noch ablesen?
Na, zumindest, man findet ziemlich schnell und eindeutig, wenn Tiere dran waren.
Ah ja, okay.
Und, oder wenn die auch die Knochen nicht mehr im Verbund waren, weil die Leiche schon eben skelettiert war, bevor sie ins Grab kam.
Na gut, aber für jemanden, der so wichtig war, ne, da ist natürlich klar, dass dann wahrscheinlich schnell eingegriffen wird, wenn es dann wirklich zum Tod kam. Genau, auch diese fossilen Schnecken. Finde ich ja spannend, weil wir für uns, heutzutage ist natürlich alles weit weg und irgendwie alles fossil oder begraben und weiß ich, aber dass selbst damals schon solche fossilen Schnecken entweder als Handelsmittel, als Erinnerungsstück, als warum auch immer, da auch noch rumgereicht wurden, das ist auch noch ein interessanter Fakt.
Na, offensichtlich wurden ja diese Schneckengehäuse als besonders schön empfunden.
Mhm.
Deswegen hat man daraus Ketten gefertigt. Aber es ist schon erstaunlich, Stuttgarter Raum, wie die gehandelt wurden. Oder vielleicht auch hingewandert sind.
Genau, das ist
das
halt weiß, auch...
Also das kann natürlich jetzt keiner mehr nachweisen. Aber ja, Fernhandel gab es offensichtlich damals schon. Oder Fernwanderung.
Fernwanderung, ja, ja, wer weiß. Die Spuren, die man in Knochen findet, ja jetzt auch bei der Schamanin, bei den Untersuchungen, also diese ganzen körperlichen Modifikationen, ich fand das beim Hören von deinem Feature dann auch irgendwie so ein bisschen, als würde man so, wie wenn so Magier ihre Tricks erklären oder man denen auf die Spur kommt. Also dieser Nystagmus quasi, der dann vielleicht für dieses Augenrollen und diese wirre Erscheinung dann zukommt, die Modifikation von den Schneidezähnen, oder wo lief mir ein Schauer über den Rücken, also dass das ja natürlich damals alles auch wichtige Zuschriften und auch vielleicht durch die Rituale kamen, aber dass das ja für die damals natürlich eher so ein Zeichen war, der wahrscheinlich der Verbindung zum Übernatürlichen. Und heute können wir das quasi medizinisch so ein bisschen auch erklären.
Ja, klar, heute können wir es medizinisch erklären, aber das ist wirklich was ganz, ganz Seltenes. Also Jörg Orschied hatte mir gesagt, das ist einer von mehreren Millionen, wo sowas, so eine Deformation auftritt, wo das passiert. Also ganz ungewöhnlich und in der damaligen Zeit bei den wenigen Menschen, die erlebten, sicherlich wirklich in dem Wortsinne singulär gewesen.
Aber wie das wohl auch ausgesehen haben muss mit diesen Zähnen, ich kann mir das gar nicht richtig unter den
Schmerz. Die Zähne, das
auch
kann man sich in der Ausstellung angucken, da gibt es ja auch Aufnahmen, Bilder und so. Die sind wirklich ganz schräg nach hinten. Wie gesagt, Jörg Orschied glaubt eigentlich nicht, dass es von jemand anders gemacht wurde, müsste auch in der Kindheit oder frühen Jugend passiert sein, sondern dass die Schamanin irgendwas gearbeitet hat, wo sie die Zähne so genutzt hat und dass sie so schnell ist. Aber es ist schwer, weil das muss ganz schnell passiert sein, dass der so weit offen war, dass das Blut rausgelaufen ist, weil die Zähne haben sich nicht verfärbt. Also, ja.
Vielleicht auch so eine Art Kulturtechnik, die dahinter steht, die wir nicht kennen.
Ja, irgendwas hat sie gemacht, was sich nicht richtig erklären lässt. Es gibt da so ein paar, na, wie Weidenruten oder Haselnussruten entrindet, aber das kann man sich auch nicht so vorstellen, dass sie mit den Zähnen sozusagen die Rinde abgezogen hat. Aber dass man so weit treibt, dass die Nervenhöhlen aufgeht. Allerdings sagt Jörg Orschied, die haben ein anderes Schmerzempfinden als wir gehabt. Also heute würde das wahrscheinlich keiner mehr machen. Da würde man vorher vor Schmerz aufhören, aber man weiß es einfach nicht, was da war.
Ja, da fehlen uns dann wirklich die Puzzleteile der Geschichte.
Da fehlen die Puzzleteile. Erstaunlich sagten sie nur, dass sie es nicht entzündet hat. Es gibt ganz leichte Spuren wohl im Knochen für eine Entzündung, aber nur ganz leicht. Aber dass sich das nicht groß entzündet hat. Tja, entweder haben die schon was gewusst, auch von Heilkräutern, die ein bisschen desinfiziert haben.
Ja.
Oder einfach Glück gehabt. Und ansonsten, also aus den Knochen raus, also es gibt zum Beispiel, dass die Frau Folsäure schlecht verarbeiten konnte. Aber die hatte natürlich keine Nahrungsergänzungsmittel. Allerdings haben die einfach so gutes Essen gehabt, dass das für sie keine Rolle gespielt hat. War für mich übrigens auch neu. Die Situation damals war, es war etwas wärmer als hier. Es war reichlich an Wild da, also Wiesent, Auerochse, Reh, Hirsch, Wildschweine, an den Flüssen Biber, Otter, Fische. Also Jörg Orschied sagte mir, mehr als 2 bis 3 Stunden am Tag haben die nicht unterwegs sein müssen, um für einen Lebensunterhalt zusammenzukriegen.
Wow.
Der Rest war Freizeit.
Ja.
Beneidenswerte Work-Life-Balance, ne?
Ja, du. Das sind sie, die Lifestyle-Teilzeit.
Ja, ja. Also,
aber das ist, es zeigt natürlich, all das sind ja auch, finde ich, Hinweise auf ein ganz profundes Wissen ja auch. Ne? Wenn man sowas hat und es gibt keine Entzündung und all das, dann finde ich, sind das schon Hinweise darauf, dass da ein Wissen stattfand von Heilkräutern wahrscheinlich, nicht wahr? Und all dem, also dass da auf jeden Fall, ja, dass das eingebettet war.
Ja, genau. Also es sind ja auch Spuren, Pollenreste von solchen Heilkräutern im Grab gefunden.
Genau.
Nun weiß man natürlich nicht, sind die als Heilkräuter dort reingekommen? Lag die auf dem Blütenbett? Hatte die vielleicht auch einen Kranz um den Kopf aus Blumen? Wie auch immer, ja. Selbst die Möglichkeit, die sind einfach reingeweht worden, ist nicht ausgeschlossen. Allerdings, da sich die Pollenspuren hauptsächlich im Kopfbereich bewegen, ist nicht anzunehmen, dass die reingeweht, dann wären sie im ganzen Grab eher gleichmäßig verteilt.
Und da könnten wir vielleicht nochmal auf die Hirschmasken eingehen, weil das ist
Reh,
ja auch so ein Rehmasken.
Also nein, sorry, die Schamanin hatte ein eine Rehmaske und vorher abgelegt wurden Hirschmasken. Ja, so ist es richtig.
Und das aber dann halt tatsächlich doch sehr, sehr viel später.
Ja, genau. 200 bis 700 Jahre ungefähr später. Genauer kann man es nicht feststellen mit der C14-Datierung. Da ist eine kleine Grube ausgehoben worden, so einen Meter vor der Schamanin. Und da sind die deponiert worden. Und das sind sehr, sehr große, mächtige Geweihe gewesen, die aber stark eingekürzt wurden. Und so etwas kennt man dann auch wieder aus Sibirien. Mhm. Die Schamanen haben dort auch oft Geweihe auf dem Kopf und die sind aber eingekürzt. Also man hat nicht einen ganzen Hirschschädel sich über den Kopf gestülpt oder trägt den auf den Kopf, sondern die Knochen sind dort deutlich eingekürzt. Unterkiefer ist sowieso weg und auch das andere. Und oft auch das Geweih an sich eingekürzt. Aber man sieht einfach unten an den Stangen, das war ein ganz mächtiges Tier, was da getötet wurde und dann sozusagen als Maske weiterlebte.
Auch so ein Punkt, den ich bei dieser ganzen Geschichte immer wieder verwundernd finde, ist, dass ja 1934, als die Grabstätte das erste Mal was wir wissen, gefunden wurde, dass man dann einfach so ein Skelett von so einem Neugeborenen ignoriert. Weil das ist doch eigentlich, man guckt doch immer aufs Ganze, würde man denken. Diese Hauruck-Aktion damals ist dann schon im Nachhinein irgendwie schwer verständlich.
Na gut, das ist ja nicht mal die Hauruck-Aktion. Die Hauruck-Aktion, das Ausgraben und Bergen der Funde, da sagen alle Archäologen heute, angesichts der Umstände ist das sehr professionell und sehr gut erfolgt mit der Dokumentation. Das war ja dann danach der Schritt von anderen Leuten, nicht von dem, der ausgegraben hat, die Interpretation der Funde. Und alle sagen, das war eigentlich ein erfahrener Anthropologe, der hätte mit dem Blick auf dem Becken sofort erkennen müssen, das ist eine Frau.
Ah, Wahnsinn.
Aber offensichtlich war der so ideologisch verbohrt. Und es war ja auch die Zeit, Schädelform. Man wollte unbedingt einen Arier. Und er hatte ja, das ist ja fast wie, das schreibt auch Harald Meller, ist ja fast wie bestellt oder fast wie inszeniert. Der schreibt 4 Wochen vorher, wir müssen einen Arier finden. Ah. Und dann findet man das Skelett. Und dann sagt er, hier haben wir den Beweis.
Ah ja, okay.
Ohne weiter zu gucken. Ansonsten, der Fürstenhügel von Leubingen, unser allererster Weltgeschichtspodcast, da hat man auch ein Skelett von einem Kind und einem Mann gefunden. Und da wurde gesagt, ja, das Kind war vielleicht ein Prinz, also modern gesprochen. Und das andere war der weise Lehrer, den man ihm zur Begleitung ins Jenseits ins Grab gegeben hat. Also die Knochen sprechen eben nicht so eindeutig zu einem. Man hat da ganz großen Interpretationsspielraum.
Ja, die Brille der Gegenwart abzunehmen ist halt auch sehr schwer.
Ja, ja.
Und trotzdem hat es ja dann recht lange gedauert, oder? Bis man sich das dann nochmal richtig angeguckt hat.
Ja, das war ein bisschen kontaminiert. Also der Ur-Arier, den wollte dann auch niemand so richtig zu DDR-Zeiten untersuchen und Germanen. Das war sowieso alles irgendwie nichts, womit man sich wissenschaftlich befasst hat. Man hat zu DDR-Zeiten dann schon geguckt und hat gesagt, ist einfach Quatsch, es ist eine Frau. Das war schon, ich glaube, 1956. Dann hat man in den 70er Jahren auch nochmal Datierungen gemacht. Deswegen ist der Unterschenkel der Frau verschwunden, weil man viel Material braucht für eine C14-Carbon-Datierung. Hat dann festgestellt, nee, die ist nicht 7000 Jahre vor heute, sondern 9000 Jahre vor heute gestorben oder begraben. Und da war auch das Kind klar. Und man hat dann einfach ganz nüchtern technokratisch vom Rötelgrab und der Doppelbestattung gesprochen. Also keine Interpretation irgendwie gemacht. Und so ist es dann eigentlich geblieben, bis dann im Zuge der Neugestaltung, dann der Ausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, man das Depot nochmal durchforstet hat, was gibt's dort eigentlich alles. Dann ist man nochmal auf dieses Grab gestoßen, hat sich die Funde angeguckt und hat gesagt, hey, so ein reiches Grab gibt's doch eigentlich gar nicht aus der Zeit. Was war das für eine Frau?
Ja.
Und dann ist die Idee der Schamanin aufgekommen.
Und dann hat man diese Spur verfolgt und wirklich all diese Hinweise gefunden, all diese Spuren, was ja wirklich was ganz Besonderes ist. Und man muss immer wieder sagen, wie die Technik sich entwickelt hat, dass man halt auch wirklich all das analysieren kann. Also, dass man halt auf Pollen gehen kann, nicht wahr? Dass man halt auch auf mehr guckt als das, was vorher schon bekannt war, ist wirklich was ganz Besonderes. Die Schamanin von Bad Dürrenberg, ein Jahrhundertfund der Steinzeit, kann man, glaube ich, ganz fromm so nennen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und für mich mit am spannendsten und auch noch offen ist eigentlich der Putz.
Ah.
Das hat mir Andreas Siegel erzählt. Der ist so fein und so glatt gemacht. Das ist unglaublich. Und die Leute haben damals, nach heutigen Vorstellungen, waren die ja mobil. Die haben in Art Zelten oder Hütten gelebt. Und jetzt ist die Frage, woher hatten Sie die Technik, woher konnten Sie so einen feinen Putz herstellen?
Mhm.
Also Harald Meller sagt, der ist besser als in seinem Landesmuseum. Also das ist ja nicht einfach, dass man jetzt mal Ton genommen hat und ein bisschen glatt gestrichen hat. Also da steckt offensichtlich ein großes Know-how dahinter.
Mhm.
Und dann ist die Frage, woher hatten Sie das Know-how? Und das werden Sie doch nicht bloß mal, wenn Sie mal jemand Wichtiges begraben gemacht haben. Haben
also
Sie vielleicht Ihre Häuser schon gehabt,
genau,
die so geflochten und waren? Die gibt es aber eben erst ein paar tausend Jahre später. Es gibt keine aus der Zeit, also keine Belege. Aber wieder eine Frage, die noch nicht beantwortet ist.
Eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Und man kann ja mit dem Blick auf den Boden in Sachsen-Anhalt sagen, vielleicht einfach nochmal graben. Weil das wissen wir ja durch unsere Weltgeschichten-Podcasts, dass man in Sachsen-Anhalt immer reichhaltig was finden kann, wenn man doch nur irgendwo bohrt. Ich denke da auch an unser mitteldeutsches Stonehenge, ne?
Pömmelte. Ringheiligtum von Pömmelte, ja.
Genau, dann haben wir doch noch das Sonnenobservatorium in Goseck.
Richtig, und von mir schon mal erwähnt, den Leubinger Fürstenhügel.
Also alles Weltgeschichten vor der Haustür, verschiedene Folgen, die können Sie auch gerne noch anhören. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in ARD Sounds, gucken Sie sich das doch gleich mal an, ardsounds.de. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut!
Machen Sie es gut und wenn Sie weitere Ideen, Anregungen oder Kritiken haben, schicken Sie einfach eine Mail an weltgeschichte@mdr.de. Tschüss.
Tschüss.